Heute bei «Apropos», «Drei Leben» und «Eins Geheimnis». Der Vater von Alice Britschki, sie ist Redaktorin im Ressort «Gesellschaft und Debatte», ist im Dorf von seiner Mutter, Alice ihrer Grossmutter, immer ein Geheimnis gewesen. Weil er unehelich auf die Welt kam und mit Pflegeeltern aufgewachsen ist, weil sie ein Leben mit anderen Kindern, anderen Enkelinnen geführt hat und er sich immer unerwünscht gefühlt hat. Alice Britschki hat für einen grossen Text im Magazin ihre Familiengeschichte nochmal rekonstruiert. Sie hat mehr Antworten bekommen, als sie Fragen hatte. So steht es in diesem Text. Und über die Antworten, die sie gefunden hat, über die reden wir in einer Doppelfolge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Das ist schon der Teil 2. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann geht doch nochmal zurück. Der erste Teil ist gestern erschienen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist für den zweiten Teil jetzt nochmal Alice Britschki. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Im Familienordner finde ich eine Notiz von Albert. Geschrieben mit Bleistift steht da: Montag, 2.9.1957, 20.30 Uhr. Moritz von Familie Obacherli abgeholt und der Familie Dura Sarnen zu treuen Händen übergeben. Die treuen Hände, das sind die Hände von Martha und Karl Dura. Von nun an sind sie die Eltern meines Vaters. Später erzählte Martha einmal, Albert sei mit dem Auto vorgefahren, habe ihr das Kind in die Hände gedrückt, «Machet's gut», gesagt und sei dann wieder davongefahren. Mein Vater selbst erinnert sich nicht an die Übergabe. Gefragt nach seinen ersten Erinnerungen, erzählt er von gepunkteten Unterhosen, die er als Bub nicht anziehen wollte, von den Zuckerbroten der Großmutter und von Quitten im Garten. Er erzählt von Vollkornbrot, das er ins Bachli hinter dem Haus schmiss, und von dem versohlten Hintern, den er sich dafür einholte. Aber daran, dass er einmal nicht bei Martha und Karl war, daran erinnert sich mein Vater nicht.
Alice, du hast uns in der letzten Folge erzählt, wie dein Vater zum Karl und zu der Martha gekommen ist, die ihn aufgezogen haben, wie er vom Moritz zum Moritz geworden ist und das alles, nachdem ihn seine Mutter, deine Grossmutter Madeleine, hat müssen zurücklassen. Was war das für eine Kindheit, die dein Vater geführt hat?
Eine gut bürgerliche Kindheit. In Sarnen, in Obwalden, eigentlich ziemlich eine normale Kindheit. Martha und Karl, meine sozialen Grosseltern, nenne ich sie jetzt mal, leben nicht mehr. Aber ich habe dann zum Beispiel mit der Cousine von meinem Vater geredet und sie so ein bisschen gefragt, wie das war, als er angekommen ist in dieser Familie, weil sie schon ein bisschen älter gewesen sind. Mein Vater, wie gesagt, er erinnert sich ja nicht mehr an das. Sie haben dann zum Beispiel erzählt, dass mein Vater einfach irgendwann dort war, dass man früher einfach nicht über das geredet hat. Dass sie aber schon gewusst haben, dass er nicht von innen ist, sozusagen. Und dass zum Beispiel das Gerücht umgegangen ist, dass er von einem Marokkanerskind sei, weil er so kohle Augen hatte, so dunkle Augen. Also für meinen Vater, glaube ich, eine ziemlich normale Kindheit. Und rundherum haben alle so gewusst, ja, irgendetwas, aber wir haben nicht darüber geredet.
Dein Vater ist also dort aufgewachsen. Was ist denn aus seiner Mutter, aus der Madeleine geworden?
Madeleine ist, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, zurück auf Freiburg gegangen. Sie hat dann wieder einen Mann kennengelernt. Sie war froh, dass der sie angenommen hat, so als Frau, die ein uneheliches Kind schon hat, weil sie hat ihm das erzählt. Also das hat sie uns dann später erzählt, dass das so war, dass sie froh war. Sie hat wieder eine Familie gegründet, sie hat 3 Kinder bekommen, sie sind ins Wallis gezogen. Sie hat auch, glaube ich, ein gutes Leben dann weitergeführt.
Erfahrt Moritz je von ihr?
Ja, also recht lang nicht. Eben, er wächst normal auf. Dann mit 11 kommt er ins Internat, ins Gymi, in eine Schule, die von den Benediktinermönchen geführt ist, in Sarnen. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder muss er ins Internat, also muss er auch dort übernachten, obwohl es mega nahe vom Haus ist. Dort kann man vielleicht schon so ein bisschen Crackling-Fassade beobachten. Er hat gesagt, er hätte nie genau gewusst, warum er ins Internat muss und sein Bruder nicht. obwohl, wie gesagt, der Bruder in die gleiche Schule geht. Mhm. Und dann entwickelt sich auch so ein bisschen Streit zwischen ihm und seinen Eltern, weil er, wenn er am Wochenende heimkommt, will er nicht im Garten jäten oder seine Hände nicht waschen oder ist echt so ein bisschen ein Rebell halt. Und dann ist es so, dass, und die Geschichte kenne ich auch schon, seit ich ganz klein bin, dass auf einem Sonntagsspaziergang irgendwie nach dem Mittagessen der Karl, also sein Pflegevater, ihn zur Seite nimmt und ihm sagt, hey, schau, ich sage dir jetzt, warum wir so ein bisschen Probleme haben. Und zwar, es ist wahrscheinlich, weil du bist gar nicht unser richtiger Sohn.
Er ist ja damals 11. Was löst das bei ihm aus?
Also, er hat erzählt, und da muss man jetzt sagen, das ist jetzt die Perspektive von meinem Vater, ich habe mit meinen Grosseltern nie über das geredet, dass er dann gerade anfangen musste zu brüllen und sozusagen eine Welt für ihn zusammengekracht ist. Und seine Pflegemutter, also Martha, dann gesagt hat, jetzt hör auf brüllen und so. Er hat nicht können. Er ist dann zurück ins Internat, wie immer am Sonntag. Er hat seinen Freunden gesagt, hey, Leute, glaubt nichts, es könnte alles anders sein, als ihr denkt. Und dann ist er in ein Loch gefallen. Also seine schulischen Leistungen sind abgestürzt. Er hat gesagt, er hat mega oft gebrüllt, ist spazieren am Sarnersee und ja.
Das alles zieht ihm also komplett den Boden unter den Füßen weg.
Genau. Und es ist aber so, das passt eben wieder in die damalige Zeit, man hat dann eigentlich nicht mehr über das geredet. Und zum Beispiel ein Freund von ihm, wo er gewusst hat, dass der auch nicht bei seinen lieblichen Eltern aufwächst, hat ihm dann den Rat gegeben, red am besten einfach nicht über das, weil es ist nur ein Nachteil für dich, du musst es mit dir selber ausmachen. Und das hat mein Vater dann auch so ein bisschen befolgt für den Rest von seinem Leben.
Also er behaltet das für sich, aber beschäftigt ihn denn das? Also denkt er darüber nach, wer seine biologischen Eltern sind?
Also er hat mir gesagt, er hat nicht mega fest über das nachgedacht, sondern er hat vor allem darüber nachgedacht, wie jetzt sein Verhältnis zu seiner Familie ist. Für ihn ist das wirklich seine Familie gewesen und wer er ist. Und über das hat er nachgedacht, aber nicht sehr fest darüber, wer es denn sonst noch gibt.
Das ändert sich dann aber, wo er etwa 20 wird, oder?
Genau. Es ist so, dass mein Vater, das haben wir in der letzten Folge erzählt, der hat ja einen Götti, den Albert, der gleichzeitig auch sein Vormund ist. Das weiss aber mein Vater mega lang nicht. Das ist, kommt dann mal auch aus, wo er irgendwie so als Jugendlicher, das ist dann nochmal so eine mega grosse Enttäuschung für meinen Vater, weil er sich betrogen fühlt. Dann checkt er, ah, was, der hat eigentlich sorgerecht für mich, gar nicht. Die, die ich denke, das sind meine Eltern, das ist nicht nur mein Götti. Auf jeden Fall der Albert, der Vormund und Götti, ruft dann meinen Vater mit 20 zu sich und sagt ihm, hey, ein Bruder von deiner lieblichen Mutter hat sich bei mir gemeldet und er würde dich gerne kennenlernen. Willst du das auch?
Und was sagt dein Vater? Lässt er sich auf das ein?
Ja, er lässt sich darauf ein und sagt ja.
Wie verläuft das Treffen mit seinem Onkel? Ist ja das denn?
Das verläuft sehr gut. Mein Vater fühlt sich ihm irgendwie völlig nah, seinem Wesen. Es gibt auch einen Brief, den mein Vater dann seinem Onkel schreibt, eben als junger Mann, wo er sagt, dass es einfach verrückt ist, wenn er sich jetzt in seinem Wesen wiedererkennt hat, das Quirlige, das Lebensfreudige und so, wo er daheim sich immer fremd fühlt, das hat er jetzt bei ihm gefunden und so. Und ich meine, ich muss natürlich auch sagen, er ist ein junger Mann, so ist ja vielleicht auch normal, dass man sich bei der Familie nicht immer gleich fühlt wie seine Eltern, aber ja, so sind auf jeden Fall seine Gefühle, die er seinen Onkel kennengelernt hat.
Und dann stellt sich ja wahrscheinlich auch die Frage, wenn er jetzt seinen Onkel kennt, will er auch seine Mutter treffen?
Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan von dem Treffen. Also, dass zuerst mal der Onkel ihn kennenlernt und dann, wenn das alles gut läuft, auch die Mutter. Ein Jahr später trifft er dann seine liebliche Mutter, Madeleine, am Bahnhof Bern. Und die Madeleine nimmt auch noch ihre Mutter mit. Und dort treffen sie sich dann zum ersten Mal wieder.
Sie treffen sich am Bahnhof in Bern, wo mein Vater damals studiert. Madeleine trägt ein Beret und kommt in Begleitung ihrer Mutter. In einer Konditorei trinken sie Kaffee und essen Kuchen. Das Kennenlernen sei schwierig verlaufen, erinnert sich mein Vater. Sie war einfach eine Frau, kleiner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Die Konversation sei mühsam gewesen, das Treffen enttäuschend. Alle drei hätten nicht recht gewusst, wie sie sich verhalten sollen. Man würde vielleicht denken, mein Vater habe mehr zu erzählen zum ersten Treffen mit seiner Mutter und seiner Großmutter, zu diesem existenziellen Moment. Aber das hat er nicht. Vielleicht, sagt er, habe er ein paar Erinnerungen verdrängt. Ich denke, das Leben ist keine Fernsehshow. Vielleicht war das erste Treffen tatsächlich unspektakulär.
Anders als man es jetzt würde erwarten, vielleicht ist das nicht irgendwie das grosse Ereignis oder so, sondern sie haben sich irgendwie nicht so viel zu sagen. Mein Vater ist irgendwie enttäuscht von der Begegnung, aber irgendwann ändert sich dann das auch.
Du sagst, es ändert sich irgendwann. Wie geht denn die Beziehung weiter von deinem Vater zu deiner Grossmutter?
Also ich glaube, es ist zuerst so ein loser Kontakt, aber dann auch, wo mein Vater dann selber Kinder bekommt, sagt er, hat sich das Verhältnis irgendwie weiter verbessert, es ist irgendwie mehr Wärme reingekommen, er hat sie mega gern bekommen, so ihre Herzlichkeit, auch ihre quirlige Art, und sie sind sich näher gekommen.
Die Madeleine hat ja eine neue Familie, weiss denn die auch davon?
Ja, also sie hat ihrem Mann das ja erzählt, dass sie einen unehelichen Sohn hat, und als junger Mann lernt er dann auch meinen Vater kennen. Und die haben es auch gut und alles. Aber zum Beispiel ihren Kind sagen sie, dass das ein Familienfreund ist oder ein Studienfreund oder so. Hm. Also sie verheimlichen das vor dem Kind und ja.
Lernt denn dein Vater auch mal den Emil, also seinen lieblichen Vater, kennen?
Ja, er würde gern. Also kurz bevor ich dann irgendwann mal geboren wird, kontaktiert mein Vater ihn mit Hilfe von der Madeleine. Also sie findet seine Adresse raus, sie sagt ja, es ist der und so. Und er schreibt ihm einen Brief. Den Brief habe ich auch gesehen. Dort sieht er ihn. Und er schreibt eigentlich einfach, hey, mich nimmt es einfach Wunder, ich möchte irgendwie deine Sicht sehen. Es geht mir nur ums Wundern, sozusagen. Ich habe keine Erwartungen an dich. Es ist ganz ein kurzer Brief, wenn wir uns treffen. So.
Und bekommt er auf das jemals eine Antwort?
Nein, er hat nie eine Antwort auf das bekommen. Er hat mir auch in den Gesprächen, die wir jetzt eben geführt haben, auch wegen dieser Recherche gesagt, dass das eigentlich für ihn auch okay ist, weil er eh mega lange gezögert hat, ob das jetzt eine gute Idee ist, irgendeinen fremden Mann zu treffen, ein knurziges Gespräch mit ihm zu führen. Ja, dass er sich eh nicht sicher war, ob er das will. Und dann habe ich gesagt, ja okay, aber wenn du ihn getroffen hättest, was hättest du ihn denn gefragt, was hättest du wissen? Und dann hat er mir eben 5 Fragen aufgezählt. Und zwar, was war deine Geschichte mit der Madeleine gewesen? Wieso hast du einen Vaterschaftsprozess geführt? Haben die Alimente dich belastet? Gibt es familiär bedingte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Und hat es dich nie Wunder genommen, was aus mir geworden ist? Und als mein Vater mir das erzählt hat, habe ich es irgendwie noch krass gefunden, weil ich habe so gedacht, also die erste Frage irgendwie ist auch recht viel Verständnis irgendwie für ihn. Dass mein Vater das überhaupt interessiert, so, wie ist es dir gegangen? Und dann einfach die grosse Frage, die ich mir einfach auch selber stelle, hat es dich denn nie Wunder genommen, wer dein Kind ist oder so? Ja. Mhm.
Die Ablehnung, die zieht sich ja so ein bisschen durch die Geschichte von deinem Vater durch, oder?
Mhm. Also es hat auch eben dann zum Beispiel auch auf der Madeleine-Seite Situationen gegeben, wo er Ablehnung erfahren hat, obwohl er ja mit ihr in Kontakt war. Zum Beispiel ist dann irgendwann mal ihr Mann gestorben und mein Vater ist an die Beerdigung gegangen, so wie selbstverständlich. Und nach der Zeremonie ist dann sein Onkel auf ihn zugekommen, also der Bruder von Madeleine, und hat gesagt, hey, ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo du gehen sollst. Und erst dort hat er eigentlich gecheckt, so, oh, das ist wirklich alles immer noch ein Geheimnis, ich bin unerwünscht. Sie wollen irgendwie nicht, dass irgendjemand sich fragt, was ist das für ein junger Mann da? Und ja, er ist dann gegangen, weil er ja auch nicht wollte, irgendwie der Madeleine etwas verderben oder so. Aber dann hat er wie gemerkt, okay, ich bin eigentlich immer noch unerwünscht.
Als ich etwa 6 Jahre alt bin, versammeln meine Eltern mich und meine 2 jüngeren Schwestern um den runden Holztisch in unserer Küche. Mit Hilfe von Duplo-Figuren erzählen sie uns die Geschichte meines Vaters. Sie erklären uns, wer Madeleine ist. Die Frau, die uns ab und zu besucht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die Geschichte danach immer wieder hören wollten. Wir fanden, das sei eine gute Geschichte. Könnt ihr uns noch einmal die Duplo-Geschichte von Papa erzählen? Haben wir dann immer gefragt. Für mich sind das schöne Erinnerungen.
Alice, du hast schon als Kind von der Geschichte von deinem Vater gewusst. Wann hast du gemerkt, dass das nicht nur ein Spiel mit Duplo ist, sozusagen, sondern dass in deiner Familie etwas anders ist wie bei anderen Familien?
Also, zuerst will ich mal sagen, dass es vielleicht eben gar nicht anders ist, weil als ich die Geschichte an meinen anderen, also meinen Freunden erzählt habe, Freundinnen und wem, also einfach allen Leuten, habe ich gemerkt, dass es eigentlich fast der Normalfall ist, dass irgendwo ein uneheliches Kind ist oder irgendeine ähnliche Geschichte. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt die Geschichte aufgeschrieben habe, weil
spannend.
Ich glaube, das ist eben nicht ein Einzelfall, sondern es ist ganz verbreitet. Aber ich weiß eigentlich nicht, wenn ich gemerkt habe, dass das nicht einfach eine Geschichte ist. Ich glaube, ich habe es immer gewusst. Ich bin einfach mit dem aufgewachsen, sozusagen.
Hat es dich dann als Kind irgendwie beschäftigt, dass du eben noch so eine zusätzliche Grossmutter sozusagen gehabt hast?
Mich hat es eben lustigerweise nicht so beschäftigt. Ich habe immer gedacht, es ist mir eigentlich egal. Also wir haben uns, wir haben eine gute Familie, alles ist gut, ist doch egal. Eben bis zu dem verweigerten Handschlag. Aber zum Beispiel meine jüngste Schwester hat es sehr beschäftigt. Sie hat zum Beispiel immer, wenn man in der Schule musste, einen Stammbaum aufzeichnen, zum Beispiel zum im Französisch Wörter wie Grand-Mère lernen, ist sie vor einem Problem gestanden, dass sie nicht gewusst hat, welche Grosseltern soll sie jetzt aufschreiben. Dann hat sie lustigerweise meistens Mutter von meiner Mutter gehattet und beide Mütter von meinem Vater draufgeschrieben und hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat sich so viel mit dem auseinandergesetzt, dass sie sogar ihre Maturarbeit zu dem Thema geschrieben hat, also uneheliche Kinder in den 50er Jahren. Und was natürlich auch war, ist, was schon immer war, ist, wenn wir unsere Großmutter besucht haben im Wallis, also das war etwa einmal im Jahr, wenn wir in die Skiferien gegangen sind, dass wir dann haben müssen, wie unauffällig sie besuchen, sagen wir so. Wir haben das nicht gerade müssen verstecken, aber wir haben sie meistens in einem anderen Dorf getroffen, dass wir nicht gesehen worden sind im Dorf. Man muss auch sagen, mein Vater gleicht ihr Recht. Und wenn wir sie dann doch mal bei sich daheim besucht haben, dann haben wir immer müssen so schnell wie möglich ins Stegenhaus rauf, dass rund um uns niemand sieht. Wir haben wie gewusst, da nebenan, irgendwo in dem Haus da wohnen unsere Halbcousinen. Und wir haben immer so, meine Schwester und ich, dort übergeschaut und haben gehofft, dass wir vielleicht sie sehen, um zu schauen, ob wir ihnen ähnlich sehen oder nicht. Wir haben aber wie gewusst, wir sind unerwünscht und wir haben das Spiel auch mitgemacht. Und es ist eben noch lustig irgendwie, ich habe jetzt auch viel über das nachgedacht. Es ist eben ja bei diesen Sachen dann nicht so, dass jemand so sagt, ihr müsst euch jetzt verstecken oder so, oder dass meine Großmutter das gesagt hat, aber es ist einfach wie klar gewesen. Alle haben es mitgemacht. Irgendwann haben wir dann auch gewusst, ihre anderen Kinder wissen jetzt eigentlich von meinem Vater und uns. Aber trotzdem ist das eben so ein offenes Geheimnis, so ein Tabu, sagen wir ein Tabu.
Wenn wir sie einmal im Jahr während unserer Skiferien im Wallis besuchten, holten wir sie meistens mit dem Auto in ihrem Dorf ab und fuhren dann zum Mittagessen in einen anderen Ort, damit uns niemand zusammen sah. Besuchten wir sie ausnahmsweise einmal zu Hause, mussten wir darauf achten, dass ihre Söhne und Enkelkinder, die gleich nebenan wohnten, uns nicht in ihr Haus huschen sahen. Wozu das ganze Tamtam, habe ich nie verstanden. Denn ihre Söhne wussten inzwischen von uns. Es ist aber so, dass man solche Dinge tut, auch wenn man sie nicht versteht. Meine Schwestern und ich blickten dann immer verstohlen in die erleuchteten Fenster des Nebenhauses und fragten uns, ob wir unseren Cousinen wohl ähnlich sehen. Vielleicht führte meine Großmutter zwei Leben, denke ich. Eines, in dem sie sich heimlich darüber freute, dass sie mehr Familie hatte, als ihre Nachbarschaft erahnen konnte, und eines, in dem sie Emil, meinen Vater, das Aufgebotshaus und das Landhaus in der Innerschweiz am liebsten vergessen hätte. Und was sich davon nicht verdrängen ließ, wir, das versteckte sie halt.
Alles das Gefühl, das du jetzt beschreibst, aber das Gefühl vom Nicht-Erwünscht-Sein, das zieht sich schon so ein bisschen wie einen roten Faden durch die ganze Geschichte durch, oder?
Ja, mein Vater nennt das Stören. Also so das Gefühl, das Lebensgefühl, immer zu stören irgendwie. Und das ist eben irgendwie so ein bisschen wie von allen Seiten. Also es gibt zum Beispiel auch noch ein anderes Beispiel für das. Nämlich in den 1970er Jahren ist das Adoptionsrecht geändert worden. Und dann haben die Pflegeeltern von meinem Vater, also meine sozialen Grosseltern, ihn gefragt als junger Mann, hey, weißt du, dass wir dich noch adoptieren, weil das ist dann gegangen, wir hätten wie nachträglich in einer Frist von 5 Jahren können die Kinder adoptieren, die wir vorher nicht hätte können adoptieren, weil wir schon ein eigenes Lieblingskind hatten. Über das haben wir ja in der ersten Folge geredet. Und mein Vater hat ihnen dann gesagt, also sie haben gesagt, willst du das, willst du dich über das freuen? Und mein Vater hat ihnen dann gesagt, ja, es ist so wie mit der Liebe, man kann wie nicht danach fragen, aber er will sich freuen. Und dann, als ich irgendwie schon so im Teenie-Alter war oder so, habe ich dann eben so recht prägende Erinnerung daran, dass meine Mutter mir erzählt hat, mal, dass mein Vater einen Brief bekommen hat von meinem Grossvater. Und dort drin gestanden ist, dass sie vergessen haben, ihn zu adoptieren in dieser Frist. Und mein Vater dann gebrüllt hat. Und meine Mutter weiss eigentlich gar nicht, dass sie mir das erzählt hat. Aber für mich ist es eine mega prägende Erinnerung, weil das so ein bisschen, ja, mein Vater brüllt, weil sein Vater vergessen hat, ihn zu adoptieren. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen symptomatisch für die Geschichte. Und eben, der Karl war auch Jurist gewesen. Ich meine, sind 5 Jahre vergessen. Ich weiss nicht.
Ja. Mhm. Also es hat quasi auch die zurückweisende Art von seinem sozialen Vater gegeben. Und eben sein biologischer Vater, der Emil, der hat sich auch gar nie gemolden. Jetzt, wo du die ganze Familiengeschichte noch aufgerollt hast, Alice, hast du da auch mal noch versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem Emil? Also das wäre sozusagen dein biologischer Grossvater.
Ja, es ist eben lustig, weil der hat mich irgendwie immer interessiert, obwohl mich die ganze Geschichte ja lange nicht so interessiert hat, weil wir halt den nicht gekannt haben. Ich habe immer gedacht, wer ist das und vielleicht die Facette und das, haben wir das vielleicht von ihm und so. Und dann, als ich studiere auf Luzern, so anfangs 20, und ich wusste, er wohnt auch dort, habe ich meinen Vater gefragt, ist okay, wenn ich jetzt den mal aufsuche. Und dann hat er eben gesagt, ja, kannst du gerne machen, aber einfach, weil ich nichts damit zu tun habe, weil ich habe keine Lust mehr zu stören und so. Und dann habe ich aber erfahren, dass er schon gestorben ist, kurz vorher, bevor ich auf Luzern gezogen bin. Und dann habe ich das nie gemacht. Und dann aber für diese Geschichte habe ich jetzt gedacht, ich möchte jetzt mal zu dem Haus fahren, um einfach mal zu sehen, wo der eigentlich gewohnt hat, zu dem Mausakten. Dann haben wir das gemacht. Mein Vater, meine eine Schwester und ich sind dort angefahren und es war recht speziell, weil es einfach so ein stinknormales Haus war. Recht ähnlich wie das von meinen sozialen Grosseltern. Sein Name ist auch noch an der Klingel gestanden und so. Wir haben den Briefkasten gesehen, wo der Brief wahrscheinlich drin gelegen ist, den er nie beantwortet hat. Und wie es aber so ein ganz normales Haus war und ich mir genau vorstellen konnte, weil da einfach so ein alter Mann rauskommt, hat für mich das irgendwie die Figur so entzaubert. Mir ist wie so bewusst worden, es ist jemand ganz Normales, jemand x-beliebiges, hat die ganze Zeit dort gewohnt, irgendwie 58 Jahre lang, obwohl er einen Sohn hatte, hat er nie kontaktiert. Er war mega nah. Und ich habe es auch mega krass gefunden, dass jemand so nah sein, irgendwie so ein Autostumpf von uns, und uns wie so entkommen ist, dass das irgendwie möglich ist.
Aber du sagst jetzt, von außen sehen die Leben vielleicht auf den ersten Blick mal ähnlich aus, wenn man nicht in die Häuser sieht, sondern einfach so die Aussenfassade anschaut. Erzählt dann die Geschichte, die zwei Identitäten sozusagen auch von deiner Grossmutter, auch etwas so über Familie im Allgemeinen?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, eben, wie gesagt, es gibt mega viele Leute, die, glaube ich, ähnliche Geschichten haben. In dem Zeitraum zum Beispiel, wo eben die Zahlvaterschaft in Kraft war, oder, ja, sind, glaube ich, irgendwie 210'000 uneheliche Kinder in der Schweiz auf die Welt gekommen. Das sind etwa so viele Leute, wie im Kanton Basel-Stadt wohnen. Das heisst, die alle könnten theoretisch betroffen sein, die könnten alle ganz ähnliche Geschichten haben. Und wenn es auch irgendwie so ein bisschen anders geartete Geschichte ist oder so, dass dazugehören oder eben nicht und Ablehnung, ich glaube, jede Person kennt das irgendwie so ein bisschen innerhalb von der Familie.
Alice, du gehörst ja zu der dritten Generation, zu der jüngsten Generation. Ihr habt das sozusagen mitbekommen von euren Eltern. Wie geht jetzt ihr mit dem um?
Also ich habe das recht spannend gefunden, auch im Gespräch mit der Historikerin Loretta Serias, die ich ja schon im ersten Teil erwähnt habe. Sie hat mir gesagt, dass es oft die dritte Generation ist bei so Fällen oder auch bei anderen historisch wichtigen Ereignissen, die dramatisierend sind oder so, dass die dritte Generation dann die ist, die sozusagen Geschichte anpackt und sich getraut, nochmal drauf zu schauen. Die zweite Generation ist noch zu fest drin, vielleicht zu fest verletzt und die erste schweigt. Und eben so ist es ja jetzt auch in diesem Fall gewesen. Und mich erstaunt es irgendwie auch, wie fest es mich noch beschäftigt und meine Schwestern. Wenn man denkt, ja, Grosseltern, ist doch egal. Aber ist es eben nicht. Und was sich eben dann irgendwie lustig herausgestellt hat, ist, dass auch unseren Halbcousinen ähnlich geht wie uns. Also, dass auch sie sich immer gewundert haben, wer ist echt das, was bei meiner Grossmutter ein- und ausgeht. Weil sie haben es dann irgendwann im Laufe der Zeit doch erfahren, weil sie uns eben mal ins Haus huschen gesehen haben und ihr Vater ihr erzählt hat, was die Geschichte von ihrer Grossmutter ist. Und ja.
Es hat also so eine gegenseitige Neugier gegeben. Habt ihr dann irgendwann mal mehr übereinander herausgefunden?
Jetzt kommt eigentlich so der Teil, den ich eigentlich fast am filmreifsten von der Geschichte finde. Und zwar hat meine jüngste Schwester meiner Großmutter mal eine Postkarte von uns geschickt mit einem Föteli drauf von uns drei. Und meine Großmutter war damals schon im Altersheim und sie hat sie dann auf ein Tischli gestellt, dass man das Foto sieht. Was ja irgendwie auch ein bisschen lustig ist, weil das irgendwie so ein bisschen Tabu und so war. Und dann hat eine Halbcousine von mir das Foto gesehen, hat also gedacht, aha, das sind die drei Halbcousinen, hat es umgedreht, hat sich die Adresse aufgeschrieben oder den Namen von meiner Schwester, hat sie auf Facebook kontaktiert und hat uns geschrieben, hey, wollt ihr uns kennenlernen, mich und meine Schwester und so, ich habe die Karte gefunden. Und wir haben uns mega gefreut über das. Also, weil wir hätten das eigentlich immer machen wollen, aber haben uns nicht getraut. Dann haben wir gedacht, das geht eben nicht, weil wir das Geheimnis sind. Und dann haben wir sie getroffen in Bern. Das Fünfte, meine zwei Schwestern und ich, sie zwei. Und wir haben uns mega viel zu erzählen gehabt, natürlich. Sie haben uns erzählt, wie sie unsere Großmutter wahrnehmen, also ihre Großmutter. Wir haben irgendwie ein anderes Bild von ihr gehabt. Das war auch noch lustig. Sie hat so die strenge Großmutter und wir so ein bisschen die quirlige alte Dame. Dann haben wir natürlich auch so über unsere Väter geredet und wie auch sie einen verschiedenen Blick auf die Geschichte hat. Das ist auch noch wichtig. Es ist jetzt natürlich meine Perspektive so, natürlich faktenbasiert, aber da gibt es natürlich auch andere Perspektiven. Zum Beispiel, eben, dass sie haben uns dann erzählt, dass ihren Vater, also der Halbbruder von unserem Vater, auch verletzt und enttäuscht ist, weil ihm nie gesagt wurde, ist offen, wer eigentlich der junge Mann ist, der damit auf Besuch kommt. Und er hat aber gecheckt, dass das wahrscheinlich ein Verwandter ist, weil die zwei sehen sich mega ähnlich. Er hat dann irgendwann das herausgefunden durch seine Eltern, aber da ist bei ihm eine Verletzung sozusagen. Und wir haben dann wie so gesagt, ja, unser Vater kann doch auch nichts dafür, weil er hat doch nur gemacht, was seine liebliche Mutter hat wollen. Du kannst ja nicht irgendwie einfach sagen, hey, stimmt im Fall nicht, ich bin nicht nur der Familienfreund, gell? Wir sind Halbbrüder oder so. Also ja, einfach, es gibt verschiedene Perspektiven. Wir haben das wie so gemerkt und haben auch so gemerkt, ja, ist eigentlich auch egal. Wir haben das wie gefreut, wir haben das mega gut verstanden. Sie sehen uns ähnlich und ja, das war einfach ein schönes Treffen gewesen. Und dann, jetzt kommt die filmreife Stelle, dann läutet das Telefon von meiner Schwester. Und mein Vater ist dran und er sagt, hey, ihr müsst ins Wallis fahren, eure Großmutter liegt im Sterben. Also Marlene liegt im Sterben.
Wow, also am gleichen Tag, wo du eigentlich deine Cousine richtig kennengelernt hast, deine Halbcousine.
Genau, das erste Mal im Leben, wo wir sie getroffen haben, liegt unsere gemeinsame Großmutter im Sterben. Und dann haben wir es natürlich ihr gesagt, sie haben mit ihrem Vater telefoniert, wir sind dann mit ihnen ins Wallis gefahren, anstatt heim wieder. Und auf dieser Zugfahrt ist dann auch die ganze Zeit so, meine Gedanken sind so hin und her, so, oh Gott, sie verlieren gerade ihre Großmutter, dann, oh Gott, wir verlieren gerade unsere Großmutter, ah, es ist die gleiche Person und so. Und ja, an dem Tag ist es dann auch tatsächlich so gewesen, dass meine Großmutter dann gestorben ist. Da sind wir wieder zurück am Anfang von der Geschichte eigentlich, wo eben wir am Sterbebett von ihr gewesen sind und mir dann der Handschlag verweigert worden ist.
Manchmal denke ich, dieser Herbsttag damals steht sinnbildlich für meine Beziehung zu Madeleine. Als hätte ihn sich jemand ausgedacht, um ihre Ambivalenz noch ein letztes Mal zu unterstreichen. Noch nie zuvor hatte ich mich so versöhnt gefühlt mit unserer Familiengeschichte wie im Falafel-Imbiss mit Hannah und Sophia. Und noch nie so zurückgewiesen wie ein paar Stunden später auf dem Flur neben dem Sterbezimmer. Tatsache ist, beides ist wahr. Genauso wie es wahr ist, dass es zwei Madeleines gab. Und vielleicht auch zwei Marthas. Und zwei Karls. Ja, vielleicht sogar zwei Emils. Selbst die Schwiegertochter meiner Großmutter scheint es zweimal zu geben. Denn als ich Jahre später meinen ganzen Mut zusammennahm und sie per SMS fragte, wieso sie mir damals die Hand nicht geben wollte, schrieb sie zurück: Es tue ihr leid. Meine Großmutter starb noch am selben Tag, nur ein, zwei Stunden nach dem verweigerten Handschlag. Aber auch nur ein paar Stunden, nachdem meine Schwestern und ich unsere Cousinen zum ersten Mal getroffen hatten. Vieles im Leben meiner Großmutter lag nicht in ihren Händen, aber das Ende ihrer Geschichte, daran glaube ich, hat sie selbst geschrieben. Ihr letztes Kapitel begann mit einer Postkarte. Bedruckt mit einem Foto von meinen Schwestern und mir, die sie auf ihr Tischchen stellte. Und es endete so, wie es mir meine Cousine Hannah später erzählte. Hannah saß an ihrem Bett, als unsere Großmutter ihren letzten Atemzug nahm. Sie hielt ihre Hand und sagte zu ihr: Du kannst jetzt gehen. Es ist alles gut. Wir kennen sie jetzt.
Alice, wenn man anfängt, so seine Familiengeschichte nochmal aufzurollen, ich kann mir vorstellen, dass das auch einiges auslöst in der eigenen Familie.
Ja, also in der kleinen Familie ist es bei uns gewesen, dass wir eben immer schon offen über das geredet haben und so. Aber es ist schon nochmal, wir haben das alle nochmal viel mehr damit auseinandergesetzt, durch das ich jetzt an dieser Recherche bin. Was es in der grösseren Familie auslöst, bin ich jetzt selber auch gespannt. Aber es ist für mich natürlich auch immer eine sehr grosse Überwindung gewesen, um all die Leute zu kontaktieren und mal mit ihnen über das zu reden, wo man eigentlich nie darüber geredet hat. Oder auch eben mit fremden Leuten oder vielleicht auch Angst haben, etwas erfahren, was man vielleicht nicht will wissen. Und was eben auch noch spannend ist, ist, wieso, dass eben so gewisse Gerüchte in der Familie oder Sachen, wo ich denke, die sind einfach so, die erzählt man sich immer so. So die verzählte Wahrheit. Dass man irgendwie auch so ein bisschen merkt, aha, das stimmt nicht ganz, das nicht ganz, jeder eine andere Perspektive. Das war auch noch spannend gewesen.
Also, dass es sozusagen auch nicht nur eine Wahrheit gibt. Du hast jetzt über die ganze Recherche auch sehr viel über deine eigene Geschichte erfahren. Was hat das alles bei dir persönlich ausgelöst?
Also das erste Mal habe ich es irgendwie noch krass gefunden, einfach wie fest mich das alles doch noch beschäftigt. Eben wie viel so ein Handschlag kann bedeuten, wie viel, eben ich habe dann auch darüber reflektiert, hätte ich jetzt meine Großeltern das alles gefragt, wenn sie noch da wären. Weil vieles habe ich nicht mehr in Erfahrung bringen. Und dann habe ich müssen sagen, nein, ich glaube im Fall nicht, weil ich will gar nicht wissen, was sie sagen. Eben weil mit dem so viel Ablehnung verbunden ist, wenn jetzt zum Beispiel die Madeleine gesagt hätte, ich will über das nicht reden, das ist in der Vergangenheit, nur schon das. Oder wenn meine sozialen Großeltern gesagt hätten, hey, schau, zusammen Weihnachtsfeier ist nicht ganz gleich wie blutsverwandt sein. Das will man einfach irgendwie nicht hören. Also es ist jetzt, man sagt es so schnell, aber irgendwie so für das Persönliche ist dann eben doch irgendwie so mega gewichtig. Das ist das eine, was ausgelöst hat, irgendwie so zu merken, dass mich das beschäftigt. Und das andere, was mich mega beeindruckt hat während der ganzen Recherche und mit dem ich mit meinen Freunden und Freundinnen viel darüber geredet habe, ist einfach die Rechtslage in der Schweiz in den 50er Jahren. Das ist noch nicht so lange her, was Frauen für Recht haben oder eben nicht. Und Kinder und wie Männer ganz anders behandelt worden sind vor dem Gesetz. Das hat mich mega überrascht. Und obwohl man das ja irgendwie so ein bisschen weiss, aber das habe ich wirklich noch recht krass gefunden. Weil ich meine, ich bin jetzt eine junge Frau und wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Partner, wir sind nicht verheiratet und so. Für meine Großmutter war das so ein Problem gewesen. Und sie hat eigentlich nichts Schlimmes gemacht.
Wer auch noch möchte in die Zeitreise eintauchen und den ganzen wirklich sehr empfehlenswerten Text mit der Familiengeschichte über drei Generationen von der Alice Pritschki noch nachlesen, er ist in insgesamt drei Teile erschienen und die drei Teile verlinken wir auch noch im Beschreib von dieser Episode. Danke vielmals, Alice, dass du die Geschichte auch noch mal im Podcast erzählt hast.
Danke, Mirja.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gavatuller. Ich habe geredet mit Alice Pritschki und die Folge produziert hat Jacqueline Wechsler. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.